Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute hier zu diesem Gottesdienst, wo wir einfach nochmal so eintauchen wollen in die Frage, wie unsere Beziehung zwischen Gott und uns eben aussieht. Wie die Beziehung zwischen einem Kind Gottes und Gott, dem himmlischen Vater, aussehen kann, womit sie gefüllt sein sollte. Jochen hat uns letzte Woche schon abgeholt, mit reingenommen am Hand des Gleichnisses von den zwei verlorenen Söhnen. Er hat uns so ein bisschen vor Augen geführt, welche Kämpfe dort stattgefunden haben, als auf der einen Seite der eine Sohn einfach das Zuhause verlassen hat, den Vater verlassen hat, die Familie verlassen hat und gesagt hat, ich will unabhängig sein. Ich möchte mich lossagen von der Familie. Ich will nicht mehr dazugehören, ich will mein eigenes Leben leben. Und wie bemerkenswert es war, dass dann der Vater mit geöffneten Armen ihnen entgegenkommt und bereit ist, ihn wieder aufzunehmen, ihm wieder eine neue Heimat zu geben. Und gleichzeitig, wie der Sohn, der die ganze Zeit zu Hause war, eigentlich in der Nähe des Vaters sein konnte, aber nie wirklich den Vater so richtig kennengelernt hatte. Denn auch diesem Sohn ist der Vater entgegengegangen und hat gesagt, hey, auch du bist hier willkommen, hey, heißt du doch auch deinen Bruder willkommen, lass uns gemeinsam Familie sein. Und Jochen hat uns herausgefordert, uns mal zu hinterfragen, wo wir eigentlich stehen, ob wir uns vielleicht in dieser Rolle des weglaufenden Sohnes wiedersehen und wiederfinden können, der einfach die Gegenwart des Vaters verlassen hat und nicht mehr da sein wollte. Der aber zurückgekommen ist und gesagt hat, hier, ich will wieder da sein. Ich will bei dir sein. Ich vermisse das Gute, was ich bei dir hatte. Oder ob wir in der anderen Rolle des Sohnes, der eigentlich die ganze Zeit da war, stecken, wo wir eigentlich wissen, wer Gott als Vater ist und doch es nichts so richtig Persönliches ist, nichts, was mich so richtig greift, nichts, was mich so richtig trifft und auch meine Emotionen berührt. Und ich weiß nicht, ob diese Frage dir in dieser Woche nachgegangen ist, aber ich möchte heute der Empfehlung von Jochen folgen, dass wir mal in den ersten Epheserbrief schauen, in Epheser 1 reingucken können, um dort mal zu schauen, was darüber gesagt wird, über unsere Identität als Kind Gottes. Was uns letztlich geschenkt und gegeben ist, wovon wir zehren können. Und ich habe euch mal was mitgebracht, und zwar eine Kiste. Der Inhalt dieser Kiste, der ist jetzt schon fast 3 Jahre alt, beziehungsweise er ist noch viel älter, aber er ging in unseren Besitz vor knapp 3 Jahren. Denn den Inhalt dieser Kiste haben wir zu unserer Hochzeit bekommen. Ich kannte das schon von meinen Geschwistern, als die geheiratet haben. Da hat meine Mama zu Hause geguckt, was habe ich noch aus der Kindheit von meinen Kindern, das möchte ich ihnen gerne in ihre Hochzeit schenken. Und Fines Eltern haben das dann auch gemacht. Und so haben wir 2 Kisten bekommen. Auf der einen Seite eine Kiste, wo Erinnerungen aus meiner Kindheit drin sind, so von dieser ganz ersten Zeit. Und eben auch eine Kiste von Fines Erinnerungen. Eigentlich wollte ich euch die Kiste von mir mitbringen. Die habe ich heute Morgen aufgemacht und da habe ich eine Spieluhr gefunden. Die habe ich aufgezogen, weil ich dachte, oh, was hat die denn für eine Melodie? Da war mein Name draufgeschrieben. Und dann habe ich erstmal festgestellt, shit, ich kriege die gar nicht mehr aus. Die läuft ja jetzt durch. Das wollte ich euch nicht antun, dass jetzt die ganze Zeit im Hintergrund der Predigt des Lalilu läuft. Deswegen habe ich euch Fines Kiste mitgebracht, um euch hier 1-2 Dinge mal zu zeigen. Denn Fine hat zum Beispiel mitgegeben bekommen, diese beiden Schuhe. Das waren die ersten Schuhe, die Fine hatte. Sandra und Christoph haben sich damals, als Fine hier noch reinpasste, überlegt, Fine, unsere Tochter, die soll festes Schuhwerk haben. Die soll wissen, dass sie hier auf sicheren Füßen unterwegs sein kann und laufen lernen kann. Und so haben sie ihr das mit auf den Weg gegeben. Und heute läuft es relativ gut, würde ich sagen. Also hat funktioniert. Dann hier vielleicht noch eins. Aber die Gold Greatest Hits, ja, Das hat sich bis heute durchgezogen, dass sie so Musicals wie Mamma Mia oder so mag. Also von daher, auch dort haben die Eltern gut geprägt. Genau, mit den ganzen Liedern, die man so kennt von ABBA. Und anscheinend, und hier sind auch viele andere Sachen wie Bilder und irgendwelche Klamotten und gebastelte Sachen. Irgendwie haben Sandra und Christoph gedacht, es gibt Dinge, die haben das Leben von Fine geprägt, die haben irgendwie Bedeutung und die wollen wir ihr in diese Kiste packen und mitgeben. Damit sie sich daran erinnern kann, was alles so vor allem zum Start ihres Lebens eigentlich da gewesen ist. Was auch mit Auswirkungen gehabt hat, was definitiv zu ihr als Person, zu ihr als Fine gehört. Und meine Kiste ist ähnlich gepackt. Genau. Auch mit diesem Gedanken, Dominik, was haben wir dir in deiner Kindheit mitgegeben? Was hat dein Leben mitgeprägt? Was gehört ein Stück weit mit zu dir? Und es ist schon spannend, welche Erinnerungen auch alle so aufploppen, wenn man mal so einzelne Dinge hier in die Hand nimmt. Das hatte man gar nicht mehr präsent. Und ich glaube, wenn wir uns heute über die Identität als Kind Gottes Gedanken machen, wenn wir uns fragen, Gott, der himmlische Vater, er hat uns die Möglichkeit gegeben, uns Kinder Gottes zu nennen, wenn wir uns auf ein Leben mit ihm einlassen, dann ist es so ähnlich wie diese Kiste, dass Gott uns mit dieser Kindschaft auch Dinge, Werte mitgibt, die unser Leben als Kind Gottes prägen sollen, dürfen und die felsenfest dazugehören. Und 3-4 Dinge von denen möchte ich heute mit euch mal so betrachten und schauen, was hat das für uns zu bedeuten. Und wie gesagt, dazu möchte ich gerne so ein paar Verse aus dem Epheser 1 lesen. John, du kannst jetzt vielleicht mal anmachen, die erste Folie, genau. Epheser 1, die Verse 3 bis 5. Dort steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Von Anfang an hatte Gott den Plan, dass der Mensch sein Gegenüber ist. Dass die Menschen seine Kinder, seine Söhne und Töchter sein können. Und dass das Leben der Kinder Gottes Auswirkungen hat. Und hier werden 3 Dinge benannt, die letztlich Auswirkungen sein soll, wenn Kinder Gottes wirklich als Kinder des Höchsten, als Kinder des himmlischen Gottes, des einzig wahren Gottes leben. Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Kinder Gottes kennzeichnen sich dadurch, dass sie ihr Leben nach dem Willen Gottes ausrichten wollen. Dass sie fragen, hey, Gott, was ist dein Plan? Genauso wie die Kinder zu ihren Eltern rennen, solange sie noch ein bisschen jünger sind, ab der Teenie-Zeit wird es ein bisschen anders. Hey, wie soll ich mit Dingen umgehen? Wie gehe ich damit richtig um? Wenn ein Kind Schmerzen hat, hingefallen ist, das erste Mal auf dem Fahrrad stand oder saß und dann auf einmal auf der Straße liegt, das Geschrei losgeht, dann sind es die Eltern, wozu hingerannt wird, wo getröstet wird, wo Antworten gesucht werden. Dann sind es die Eltern, die dazu ermutigen, setz dich wieder drauf. Starte nochmal, weiter geht's. Und ich habe noch Tipps für dich, wie dieses Fahrradprojekt gelingen kann. Und genauso hat auch Gott Gedanken zu unserem Lebensprojekt, wie Leben gelingen kann. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu überlegen, bin ich ein Kind Gottes? Ja, ich bin ein Kind Gottes. Also komme ich zum Vater und frage, was bedeutet bei dir ein geheiligtes, ein untadeliges Leben, ein Leben nach deinem Willen? Und fange an, dieses Leben zu gestalten, weil ich weiß, dass Gott mit mir ist. Aber das ist nur das Erste. Das Zweite ist ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Wann bist du das letzte Mal in der Gegenwart Gottes bewusst hineingetreten, hast gesagt, Gott, hier bin ich. Für mich sind diese Lobpreiszeiten, die wir hier im Gottesdienst haben, unter anderem solche Zeiten, wo ich den bewussten Schritt machen kann, Gott, hier bin ich. Ich bin nicht länger Sklave der Angst, so wie wir es gerade gesungen haben. Ich weiß, dass du mich frei machen willst von Ängsten. Ich weiß, dass du meine Lebenslügen auslöschen möchtest. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann, so wie damals das Volk Israel sich verlassen hat darauf, dass du das Meer vor ihnen teilst und sie hindurchgehen können und gerettet werden vor den Ägyptern. Denn du bist der gleiche Gott. Deswegen möchte ich immer wieder in deine Gegenwart treten und mich erfüllen lassen von der Liebe. Ich hatte euch gerade am Anfang gefragt, wann das letzte Mal deine Emotionen angesprochen wurden, als du im Gespräch mit Gott warst, als du dir vielleicht vor Augen geführt hast, was Jesus Christus für dich getan hat am Kreuz. Wir haben Weihnachten jetzt gerade hinter uns, wir gehen schon wieder auf Ostern zu. Das Fest im Jahr, wo wir in den Mittelpunkt stellen, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, damit dass diese Beziehung Gott Vater und Kind, Kind Gottes funktionieren kann. Das feiern wir. Wann hat es das letzte Mal was mit deinem Herzen gemacht? Diese Liebe zu spüren, die Gott für uns empfindet. Und am Ende steht, dass wir geschaffen sind zu einem Leben zur Ehre Gottes, Vers 6. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Das, was an Ostern gefeiert wird, ist der tiefste Ausdruck der Liebe Gottes gegenüber uns Menschen. Und ich möchte mit euch jetzt mal einen Sprung machen, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, wo Gott angefangen hat, das zu prägen, was zwischen Mensch und Gott sein sollte. So wie es hier steht, von Anfang an waren wir Menschen dazu bestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Und deshalb möchte ich gerne mal aus 1. Mose 2 Verse mit euch lesen. Und wer jetzt gleich überrascht ist bei der Übersetzung, deswegen sage ich das mal ganz kurz. Die meisten Bibelstellen, die wir so im Neuen Testament betrachten, die und hier vorne angeschlagen sind, die kommen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Eine Übersetzung, die ich unglaublich schätze. Und jetzt vor kurzem, Ende des letzten Jahres, wurden wieder zwei neue Teile des Alten Testamentes übersetzt und sie sind jetzt herausgekommen. Und zwar 1. Mose und 2. Mose. Und wer da sagt, ich will da mal vielleicht einen neuen Blick drauf werfen, dass man vielleicht in neuen Worten lesen, was ich vielleicht schon so oft gehört und selbst gelesen habe, der kann gerne auch hinten bei unserem Bücherteam und Büchertisch mal schauen. Da gibt es auf jeden Fall ein Exemplar und man kann die sich auch bestellen. Und auch die Verse, die wir jetzt lesen, sind 1:1 aus dieser neuen Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung. 1. Mose 1, die Vers 26 und 27. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Warum hat Gott die Schöpfung geschaffen und am Ende noch den Menschen? Warum? Wir finden in der Bibel nicht einen Satz, aus dem Grund hat Gott den Menschen geschaffen. Finden wir nicht. Aber ich finde es bemerkenswert, dass wir hier lesen können, dass Gott nicht einfach willkürlich den Menschen geschaffen hat, sondern dass er bewusst den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Also, dass etwas im Menschen hineingelegt wurde, wo eigentlich, woraus ersichtlich ist, dass es einen Gott gibt. Wisst ihr, diese Ebenbilder, diese Standbilder, das haben die Könige damals benutzt, um an ihren Grenzen Standbilder von sich selbst aufzustellen, damit jeder wusste, wenn du hier über diese Grenze gehst, dann bist du in meinem Reich. Und als Gott den Menschen schuf, hat Gott letztlich die Möglichkeit geschaffen, dass jeder Mensch Teil des Reiches Gottes sein kann, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und wir als Kinder Gottes, wir als Christen haben die Möglichkeit, die Liebe Gottes weiterzugeben, Salz und Licht zu sein in unserer Umgebung und somit etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben, die wir selbst empfangen haben. Und ich möchte mal mit einem Aspekt aufräumen. Ich glaube, dass einer der tiefsten Beweggründe Gottes war, warum er den Menschen geschaffen hat, dass er die Begegnung mit uns als Mensch haben wollte. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott es nicht aus einem Mangel herausgetan hat. Weil das schwingt für mich manchmal so mit. Ja, wenn Gott die Sehnsucht hatte, den Menschen zu begegnen, hat Gott dann einen Mangel gehabt? Braucht Gott uns? Hat Gott uns als Menschen gebraucht? Deswegen hat er uns geschaffen, um diesen Mangel zu stillen? Nein, Gott ist in sich selbst schon genug. Hier steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott in seiner Dreieinigkeit als Vater, Sohn und Geist ist vollkommen perfekt. Und dort gibt es keinen Mangel. Und trotzdem hat er den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, hat er dich und mich als sein Ebenbild geschaffen. Und Gott hat Sehnsucht danach, dass wir ihm begegnen, dass ein Austausch, eine Beziehung stattfindet zwischen uns. Und dass wir uns immer wieder neu davon erfassen lassen, dass das der einzige Gott, der einzig wahre Gott ist, der dieses Anliegen hat und dieses Anliegen an dich und mich richtet. Komm zu mir, sagt Gott seinen Kindern, komm zu mir in seine Gegenwart. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir hier an der Stelle mal so an den ganz direkten Anfang der Menschheitsgeschichte springen, weil dort etwas von dem Herzschlag Gottes sichtbar wird, dass er eine wirkliche Begegnung mit uns möchte. Sonst hätte er uns nicht auf diese Art und Weise geschaffen, sondern dann wären wir einfach nur irgendeine Aufzählung unter den Nutztieren, unter den wilden Tieren, unter den Fischen, unter den Vögeln am Himmel. Aber das sind wir nicht, sondern wir sind es, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Ich möchte gern weiter mit euch in diesem Epheser-Text lesen, über diese Verse, die wir gerade gelesen haben, hinaus. Epheser 1, die Verse 7 bis 10. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war, den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. Sobald die Zeit gekommen war, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Gott möchte all das vereinen, was hier auf der Erde, was im Himmel ist. Deshalb ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen, damit wieder Einheit möglich ist. Jesus ist gekommen, damit wir als Menschen die unendliche Liebe und die unendliche Annahme Gottes greifen können. Und zwar immer wieder neu. Jule und auch Micha haben es gerade gesagt, dass wir als Menschen so viele bewusste und unbewusste Werte und Lügen in unser Leben integrieren, so viele Leitsätze, die wir haben, und davon sind bei weitem nicht alle richtig. Und deshalb brauchen wir die Begegnung mit Gott, damit die Dinge dort aufgedeckt werden, damit uns klar gemacht wird, was dort Wahrheit und was Lüge ist. Und so, dass wir darin einfach eine Veränderung erleben können. Damit Krankheiten geheilt werden können. Damit wir frei werden von Süchten. Damit wir eine neue Freiheit erleben. Vielleicht in der Begegnung miteinander. Weil wir vielleicht immer den Eindruck haben, irgendwie in jedem Gespräch trete ich nur jemand auf die Füße. Oder wenn ich die Blicke schon von den Leuten dort hinten sehe, dann meldet sich schon irgendwie mein Minderwert. Ja, weil ich mir sofort vorstelle, was alles für schlechte Gedanken da auf mich einströmen. Dabei ist das vielleicht gar nicht so. Dabei sind das einfach Lügen, die dir sagen wollen, wie klein und unbedeutend du bist. Wie wenig du schaffst. Aber es ist Jesus Christus, der kommt und gekommen ist, damit sich das auflöst. Und dafür brauchen wir diese Nähe zu unserem Gott. Damit wir immer wieder neu ergriffen werden von dieser Liebe. Ein ganz wichtiger Aspekt, der, glaube ich, in unsere Kiste als Kind Gottes hineinkommen muss, ist, dass die Liebe, die Gott für uns empfindet, niemals endet. Dass die Annahme bei Gott unbegrenzt ist. Dass Gnade wirklich bei Gott bedeutet, ich beschenke dich absolut unverdient. Du kannst es dir nicht verdienen. Ich bin halt einfach so großzügig. So ist unser Gott. Ich bin einfach so, weil ich dich als Kind Gottes liebe. Die beiden nächsten Verse. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Wir sind Erben. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie was geerbt. Trotzdem habe ich eine Vorstellung davon, was ein Erbe ist. Und wenn Gott zu mir sagt, du bist mein Erbe, dann kann ich mich auf was gefasst machen. Bei meinem Papa weiß ich, das Erbe, ja, ich weiß ja, was er sein Leben lang verdient hat. Das Erbe wird überschaubar sein. Aber bei unserem Gott, der dir und mir sagt, wir dürfen Erben sein. Wir dürfen Erben des Reiches Gottes sein. Und unser Leben, es geht weiter über das hier, was wir Alltag nennen, hinaus. Es geht über den Tod hinaus. Normalerweise ist es so, dass wir die Geburt haben, dass wir unser Leben haben und dass der Tod kommt. Und dass dieser Tod endgültig ist. Und so selten machen wir uns darüber Gedanken, was dann ist, wenn der Tod da ist. Und die Bibel spricht ganz klar davon, dass hier auf der Erde bereits eine Entscheidung gefällt wird, wie es dann weitergeht. Dass entweder das Gericht kommt und wir auf ewig von Gott getrennt sein werden, oder wir die Möglichkeit haben, als Kinder Gottes auf ewig mit ihm gemeinsam zusammen sein zu können. Johannes 5, Vers 24, dort steht, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben gemacht. Du hast diesen Dreischritt, den ich gerade gesagt habe. Geburt, Leben und den Tod. Und hier schreibt der Evangelist Johannes, aber da kommt noch ein vierter Schritt. Da kommt noch das Leben, was du als Kind Gottes, als Erbe empfangen hast. Und auch das ist in deiner Kiste als Kind Gottes. Auch das darf uns vor unseren Gott bringen, in seine Gegenwart bringen und voller Dankbarkeit dürfen wir ihm sagen, alter Schwede, was du für mich getan hast, das ist nicht von dieser Welt, weil du deinen einzigen Sohn für mich geopfert hast, damit das möglich ist. Und es ist wirklich nicht von dieser Welt, weil Jesus hier auf diese Erde gekommen ist und nicht von dieser Erde gekommen war. Also er hat hier nicht seinen Ursprung, sondern er wurde hier auf wunderbare, auf göttliche Art und Weise geboren, um für uns das möglich zu machen, den Zugriff auf das Erbe. Und der dritte Aspekt, was so in diese Kiste mit hineingehört, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Doch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Neben vielen anderen Dingen, die definitiv auch hier mit dazugehören, ist, dass wir als Christen den Heiligen Geist haben. Und das erstmal eine grundsätzliche Zusage ist. Und dass diese Zusage des Heiligen Geistes die Bestätigung dessen ist, dass uns ein Stempel aufgedrückt wurde. Und Gott dir und mir sagt, du bist mein. Du gehörst zu mir. Du bist mit diesem Siegel versehen, was göttlich ist. Und natürlich müssen wir als Christen lernen, was es jetzt bedeutet, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Was es bedeutet, dass der Heilige Geist in uns lebt. Was es bedeutet, dass diese Kraft, die vom Heiligen Geist ausgeht, die dafür verantwortlich ist, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass diese Kraft auch in uns lebt. Das müssen wir lernen. Da müssen wir uns auseinandersetzen. Aber Fakt ist erst einmal, dass uns der Heilige Geist als Bestätigung geschenkt worden ist. Und Gott dir damit sagt, du und ich, wir gehen einen gemeinsamen Weg, bis nach dem Tod das neue Leben kommt. Der vierte Schritt, den ich dir ermögliche. Und ich wünsche mir, dass diese Wahrheiten nur ein Bruchteil von dem sind, die du als Kind Gottes bereits in deiner Kiste verstaut hast. Und ansonsten ist es unsere Aufgabe als Kinder Gottes, diese Kiste mehr und mehr zu füllen. Und dafür sind wir dann verantwortlich. Fien und ich hatten die Möglichkeit, dass unsere Eltern gesagt haben, okay, die Hochzeit steht an, wir haben ein bisschen Vorlaufzeit, wir gucken mal, was wir so finden und packen die Koffer. Und Gott sagt uns, du als Mensch, du als Kind Gottes, du lebst dein Leben hier auf dieser Erde und dieses Leben soll davon geprägt sein, dass du die Wahrheiten über dein Leben, die Gott dir zuspricht, dass du die sammelst, dass du sie verstaust und festhältst, dein Leben daran orientierst und merkst, welche Kraft davon ausgeht. Ich greife das nochmal auf. Diese Tatsache, dass du ein Kind Gottes bist, macht das etwas mit deinem Selbstbewusstsein, mit deinem Selbstwert? Oder führt dich das sogar, hast du den Eindruck, nein, ich bin eigentlich noch zurückhaltender, gerade mit dieser Wahrheit umzugehen? Nein, es drückt mich manchmal sogar eher runter. Ich erlebe das gar nicht, dass es so freimachend ist, sondern ich erlebe es eher als vielleicht Druck. Dann will ich dir heute Morgen sagen, dass du vielleicht einer der beiden Söhne bist, von diesem Gleichnis der beiden verlorenen Söhne. Und dass es an der Zeit ist, deinen himmlischen Vater mal ganz neu kennenzulernen. Und das mal mit ihm zu besprechen, wie du über ihn denkst, was die Beziehung zu ihm eigentlich mit dir macht und dass da irgendwas schiefläuft. Weil sich das für mich nicht von Liebe geprägt anhört. Und wir definitiv keinen Gott haben, der mit einem Druckpunkt immer wieder an uns arbeitet und sagt, mach, mach, mach. Sondern wir haben einen unendlich gnädigen, einen unendlich annehmenden, einen unendlich liebenden Gott. Und ich wünsche mir, dass unsere Gottesbeziehung davon geprägt ist, dass wir einfach eine größere Freiheit erleben. Und deswegen wollen wir jetzt gleich, als Band können schon mal nach vorne kommen, dieses Lied noch einmal singen. No longer a slave to fear. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind freigemacht. Und wir dürfen diese Freiheit leben und suchen, wenn wir sie gerade nicht verspüren. Ich will euch was von dieser Woche erzählen. Anfang der Woche hatte ich irgendwie so einen ziemlichen Downpunkt und ich hatte den Eindruck, boah, irgendwie fühle ich mich so in allen Belangen unglaublich müde. Ich hätte im Bett bleiben können und irgendwie habe ich mich kraftlos gefühlt. Viele Dinge, die ich so im Kopf hatte, das waren eher so Dinge, die haben mich runtergezogen. Ich habe mich gefragt, wie diese Woche werden soll. Und ich war diese Woche in Rehe, da sind alle Pastoren aus dem Christusforum zusammengekommen und ich habe über mich beten lassen, weil ich gesagt habe, ich bin müde. Ich spüre diese Kraft gerade nicht. Gerade im Hinblick dessen, wenn ich sehe, was jetzt die kommenden Tage passieren wird. Und gerade der Freitag und der Samstag, das waren echt volle Tage. Und ich habe mich gefragt, wie das klappen soll. Und ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich die letzten Mal so lange Tage für mich persönlich hatte, so viel zu tun war. Aber ich fühle mich so gut. Es waren so gute Zeiten, wo Gott einfach neu begegnet ist. Und ich merke, dass diese Kraft nicht von mir kommt, weil ich definitiv am Dienstag in einem anderen Zustand war. Aber das ist unser himmlischer Vater. Und deswegen, das macht auch Gemeinde aus, dass wir übereinander beten dürfen, dass wir füreinander da sein können, dass wir diese Wahrheiten anderen zusprechen dürfen, weil wir den gleichen Gott haben. Aber manchmal brauchen wir die Stütze unserer Brüder und Schwestern, die auch Teil der Familie Gottes sind, die das mal wieder neu wachrufen und das über uns aussprechen, damit diese Kraft wieder freigesetzt wird. Von daher, lasst uns doch jetzt nochmal miteinander aufstehen. Ich würde für uns gerne beten, dass wir alle erleben, wie diese neue Begeisterung für unseren Vater, für unseren himmlischen Vater in unser Leben kommt, dass wir uns danach ausstrecken und dass wir dann gemeinsam nochmal dieses Lied singen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du uns die Möglichkeit gibst, als Kinder Gottes hier zusammen zu sein und dir die Ehre zu geben. Jesus, du rufst uns zu einem Leben, was dich ehrt. Zu einem Leben, was dich groß macht. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde, dass wir als einzelne Kinder Gottes diesen Ruf verspüren und uns auf der einen Seite von dir aufbauen lassen, ermutigen lassen, die Freiheit suchen und auf der anderen Seite genau das erzählen, genau dich darin groß machen, weil wir merken, unser Gott ist auf meiner Seite. Und deshalb bitte ich dich wirklich, dass wir Freiheit erleben, dass sich Lebenslügen auflösen, dass wir neue Kraft bekommen, wo Müdigkeit in unserem Leben ist, wo Kraftlosigkeit ist. Vater, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist in uns hineingelegt hast und ich bitte dich, dass wir mehr davon erfahren und entdecken können, was es bedeutet, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Dass sich diese Kraft in uns ausbreitet und zu einem Selbstverständnis in unserem Leben wird, in unserem Leben als Kinder Gottes. Amen.